Ja, ihr dürft dann gerne schon einmal den Brief aufschlagen, der da vorne abgebildet ist. Denn wir möchten heute den Titusbrief abschließen. Und das Wichtigste für den Menschen ist, und das will ich vorwegschieben, in erster Linie, dass der Mensch eine Beziehung zu Gott hat. Eine Beziehung zum Herrn, zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Eine Beziehung zu Gott, in der wir wachsen, in der wir durch die Beziehung wachsen, in der wir durch diese Beziehung lieben, aber auch dann eine Beziehung zu anderen Menschen haben, die von Liebe geprägt ist. Und genau das, was ich gerade beschrieben habe, eine Beziehung zu anderen Menschen, die mit Liebe geprägt ist, ist nichts anderes als Jüngerschaft. Und um diese Jüngerschaft soll es sich heute drehen. Es geht heute um die Notwendigkeit von Jüngerschaft und die Notwendigkeit von Beziehungen. Wenn ich von Jüngerschaft rede, dann meine ich Beziehung, die von Liebe geprägt ist. Eine biblisch geprägte Freundschaft. Jüngerschaft kann sein, dass man sich hier in der Gemeinde trifft, wie einige machen, sich über die Bibel unterhält, sich gegenseitig stärkt, miteinander betet, aber auch eine biblische Freundschaft, wo man sich schleift, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man sich gegenseitig hilft und prägt. Und wir haben zwei Gliederungspunkte, die wir aus diesem Text heute nehmen möchten. Und das ist, Jüngerschaft fördert und das zweite ist, Jüngerschaft fordert. Und lest mit mir zusammen die letzten Verse aus Titus 3. Und dort schreibt Paulus dann zum Abschluss, wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich zu mir nach Nikopolis zu kommen. Denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Das sind jetzt Verse, die wahrscheinlich uns weniger eingänglich sind, die wir wahrscheinlich nicht so oft gelesen haben. Denn das sind Verse, wo ich denke, die überspringen wir doch mal gerne beim Bibellesen, oder? Weil uns die Namen nichts sagen und es sind ja eh nur so Abschlussworte. Wenn wir persönlich die Bibellese haben, halten, Hand aufs Herz, da lesen wir doch ein bisschen schneller drüber, oder? Irgendwie muss Paulus ja den Brief abschließen. Er kann ja nicht einfach mit dem Brief aufhören. Okay, es werden ein paar Namen genannt, es werden ein paar organisatorische Dinge werden geklärt und weiter geht's zum nächsten spannenden Brief, den man dann liest. Aber, und das müssen wir festhalten, hier geht es um Menschen, die mit Paulus gewirkt haben. Und diese Menschen, sie hatten für Paulus eine große Bedeutung. Es sind Menschen, die sich, wie wir annehmen oder wie wir sehen, sich Gott zur Verfügung gestellt haben und wo ich denke, die wahrscheinlich mehr für das Reich Gottes getan haben, als wir jemals erreichen werden. Und wir möchten mal wagen, den Blick heute nur auf diese Verse zu lassen, gerichtet zu lassen, wo Paulus den Brief hier abschließt. Wir sind jetzt am Ende vom Titusbrief angekommen und jetzt, spätestens jetzt, sollten wir eigentlich mehr verstehen, was es bedeutet, eine gesunde Gemeinde zu sein. Was bedeutet es, eine gesunde Gemeinde zu leben, eine gesunde Gemeindestruktur zu haben? Und natürlich möchte ich nicht müde werden, zu betonen, dass dies nur aus der gesunden Lehre entstehen kann, von der wir öfters gehört haben. Und die Einstellung, die wir zu Gottes Wort haben sollen, die wird uns ja zurzeit sehr schön im Psalm 119 aufgezeigt. Und dazu herzliche Einladung, das letzte Mal Psalm 119 nächsten Mittwoch um 19 Uhr hier in diesen Räumlichkeiten, wo wir sehen, was das Wort Gottes für den Psalmschreiber für eine wichtige und absolut notwendige Bedeutung hatte. Im Brief haben wir auch gesehen, es ging viel über Gemeinschaft. Gemeinschaft untereinander der Gläubigen. Es ging sehr viel um Beziehungen, wie die Beziehungen sein sollen. Aber auch die Beziehung zu Gott und zu seinem Wort, wie die Beziehung da sein soll. Die guten Werke, sie haben sich durchgezogen durch den Brief. Und auch heute werden wir uns über die guten Werke unterhalten. Wir werden sehen, was die guten Werke für uns, was wir für eine Beziehung zu den guten Werken haben sollen. Und Paulus, er macht in dem Brief deutlich, dass dies alles, die Beziehung, die Werke, die Beziehung zu Gott, sein Wort, ist alles nur möglich durch seine Gnade. Und unser Ziel als Gemeinde Schwabach muss sein, Gott in allem zu verherrlichen. Durch die überwältigende Gnade, die wir erleben dürfen, indem wir einander uns zurüsten. Sodass wir miteinander, gegenseitig uns schleifen, uns schärfen und miteinander in das Ebenbild Christi verwandelt werden. Und wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen, dann sehen wir genau das, was seine Ausrichtung, genau das, was sein Ziel. Und das sehen wir hier. Beziehungen, sie sind sehr, sehr wichtig. Paulus, er war sehr wohl bewusst, ihm war sehr klar, dass alle in der Gemeinde einander brauchen. Du brauchst nicht nur diesen einen bestimmten Bruder, diese eine bestimmte Schwester. Nein, wir brauchen alle uns gegenseitig. Wir sind alle Glieder an einem Leib, alle mit unterschiedlichen Gnadengaben, die wir bekommen haben. Und diese Gnadengaben sollen wir so einsetzen, dass Gott verherrlicht wird und dass wir einander dienen. Paulus, er hatte sowas wie eine Schlüsselrolle damals im Prozess der Gemeinde. Und diese Schlüsselrolle tat er mit ganzem Herzen. Eine wichtige Aufgabe war die Zurüstung und Ausbildung von Leitern in der Gemeinde. Und wie hat Paulus das gemacht? Ganz einfach, durch Jüngerschaft, durch Beziehungen mit den anderen. Paulus, er macht am Ende seines Lebens immer wieder deutlich, die Gemeinde, sie steht und fällt mit der Gemeindeleitung. Wenn die Gemeindeleitung schlecht ist, dann wird auch die ganze Gemeinde schlecht sein. Und deswegen ließ er ja Titus auf Kreta zurück, um Gemeindeleiter einzusetzen, um eine klare Struktur in der Gemeinde herzustellen. Und so kündigt Paulus hier dann an, dass er zwei Brüder nach Kreta schicken möchte, damit Titus zu ihm kommt, dass sie sich treffen. Und diese zwei Brüder schauen wir uns mal an. Artemas ist eigentlich relativ schnell abgehandelt, denn über ihn finden wir nichts weiter in der Bibel. Er steht nur hier, in Titus 3 wird er genannt. Tychikus dagegen kennen wir. Wir wissen, dass er ein treuer Wegbegleiter auf den Missionsreisen von Paulus war. Apostelgeschichte 20, Vers 4 wird er zum Beispiel erwähnt, aber auch in Epheser 6, Vers 21 und folgenden Verse, also in den abschließenden Worten vom Epheserbrief, wird beschrieben, dass Tychikus ein geliebter und treuer Bruder, dem Paulus im Herrn war. Den Paulus schickte, um die Gemeinden einmal den Brief zu übergeben, aber dann auch, um die Gemeinden zu trösten. Und das Wort, wo da steht, dass er die Gemeinden trösten soll, ist das gleiche Wort, oder ist das Wort ist verwandt mit dem Wort, wie wir Heiliger Geist kennen. Aber Tychikus sollte auch die Beziehungen zwischen Paulus und den Gemeinden stärken. Er war so das Bindeglied zwischen Paulus und den Gemeinden. Er verbrachte viel Zeit mit Paulus und deswegen konnte er auch immer Bericht geben. Wie ging es Paulus? Was sind so seine nächsten Ziele? Wo geht er hin? Was ist los im Leben von Paulus? Und auch wenn wir über Artemas, der hier genannt wird, den er auch eventuell schicken wollte, nichts finden, können wir davon ausgehen, dass auch er genau der gleiche, die gleichen Eigenschaften hatten, dass auch er so ein treuer und dienstbereiter Bruder sein musste. Sonst hätte er ihn nicht im gleichen Zug mit Tychikus erwähnt. Paulus, er wollte einen den beiden schicken und diese sollten dann die Position von Titus übernehmen. Es waren beides fähige Brüder, diese Aufgaben zu übernehmen. Die Frage ist, woher wusste Paulus das? Und ich habe sie eigentlich schon beantwortet, ganz einfach, weil Paulus selber Zeit in diese Männer investierte, wie er es so oft getan hatte. Paulus investierte sich immer wieder in Männer, damit diese für den Dienst zugerüstet werden. Und dadurch wusste er, dass sie fähig für diese Aufgabe waren. Paulus, er würde niemals geistlich unreife Männer schicken, wo er dachte, wen könnte ich jetzt nach Kreta schicken? Mal schauen, wen könnte ich aussuchen? Wer hat noch nichts zu tun? Ach, nehmen wir doch einfach Artemas, über den steht noch gar nichts in der Bibel. Soll er nach Kreta gehen? Nein, er war bewusst, er schickt, wen er schickt. Und zwar den er schickte, der war bereit für den Dienst. Wir sehen hier zwei Brüder, die eine wichtige Eigenschaft hatten. Sie waren bereit zu dienen. Und natürlich, es gibt schlimmere Orte zu dienen als Kreta. Aber wenn Paulus Artemas oder Tychikus nach Kreta schickte, sollte das kein Urlaub für sie sein. Und wir müssen immer bedenken, der Dienst, wie Paulus ihn beschreibt in, oder die Kreter, wie Paulus die Kreter beschreibt, in Kapitel 1, Vers 10 bis 12, wo er beschreibt, dass viele Widerspenstige und leere Schwätzer da sind, viele Verführer aus der Beschneidung und dass die Kreter von sich aus faule Bäuche, einfach faule Hunde waren. Aber sie waren bereit, dahin zu gehen, wo Gott sie hinschickte. Titus, er sollte auf Kreta den Grundstein legen und einer der beiden würden dann die Aufgabe, die Arbeit weiterführen, um die Gemeinden zu stärken, selbstständig zu machen und die Gemeinden dann zuzurüsten. Und seht ihr, wie Paulus Menschen zurüstet, damit sie in die Gemeinden gehen und in die Gemeinden Menschen wieder zurüsten, damit diese Menschen wieder andere Menschen zurüsten. Und nur somit ist Wachstum an allen Standorten möglich, wo Paulus betreute. Und das ist eigentlich genau das, was eine gesunde Gemeinde ausmacht. Gesunde Beziehungen, gesunde Jüngerschaft. Und Paulus, er schreibt es ganz am Ende seines Lebens, Titus 2, Vers 2. Timotheus 2, Vers 2, eigentlich ganz einfach zu merken, wo Paulus Timotheus schreibt, was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu leiten. So kann eine Gemeinde wachsen. Und das haben wir auch in Titus 2 gesehen, wie die älteren Frauen die jüngeren Frauen anleiten sollen und die jüngeren Männer von den älteren Männern lernen sollen. Und das ist der Kreislauf von Jüngerschaft. Jeder Dienst in der Gemeinde soll dazu da sein, um den Nächsten anzuleiten oder damit ich selber angeleitet werde. Und die Frage ist doch, wie kann ich zu so einem Tychikus werden? Gut, über Tychikus steht sehr viel in der Bibel. Da denkst du vielleicht, das werde ich nie schaffen. Ich werde nie so ein Diener werden wie Tychikus. Aber wie kann ich zu so einem Artemas werden, von dem nichts in der Bibel steht? Wie kann ich zu einem Diener in der Gemeinde werden, der sich nicht nur einbringt, sondern wirklich Interesse hat, geschliffen zu werden? Der Kern, wie du dies machen kannst, ist, sieh dich selbst als ein Jünger. Verlerne nie die Sicht, dass du ein Lernender bist, bis der Herr dich heimruft. Als Schüler zuerst vor Gott, als sein Jünger, aber auch als Schüler von geistlich reifen Brüdern, um von ihnen zu lernen, die um dich herum sind. Sieh dich selbst als ein Mensch an, der gejüngert werden möchte. Und ich denke, das ist auch die Einstellung, die wir am Sonntag oft brauchen. Wenn man manchmal sagt, oh, die Predigt, die hat mir heute nichts gebracht, ist die Frage doch nicht oft, wie der Prediger war, sondern wie bereit war mein Herz, zugerüstet zu werden. Und dazu braucht es zum einen Demut, dazu braucht es ein Herz, das bereit ist, belehrt zu werden, und dazu braucht es die ganze Bereitschaft von dir. Das Problem in der heutigen Zeit ist ein bisschen, wir bekommen so sehr den Kopf damit vollgestopft, mit dem Denken, möglichst schnell groß werden zu wollen. Schule, Ausbildung, Studium, alles ist danach ausgerichtet, möglichst schnell irgendwas zu werden. Und es ist nicht falsch, irgendetwas zu werden. Es ist nicht falsch, ein Studium, eine Ausbildung zu machen. Es ist notwendig. Aber wir werden ständig, uns wird ständig eingetrichtert, möglichst schnell unabhängig und groß sein zu wollen. Aber das ist nicht die Ausrichtung und das Denken in der Gemeinde. In der Gemeinde geht es darum, sich ständig unterzuordnen, einander zu lieben und zu dienen. Und gerade wenn du in einer leitenden Position bist, musst du das noch mehr tun. Moody, ein Evangelist, er sagte mal so schön, das sind viele von uns, die bereit sind, etwas Großes zu tun. Doch das sind nur wenige, die bereit sind, kleine Dinge zu tun. Doch lasst uns erinnert werden, vor Gott gibt es keine kleinen Dinge, wenn er der Ursprung der Sache ist. Und wie recht hat er doch. Ja, wir haben jetzt von zwei Leuten gehört, die bereit waren, Tychikus und Artemas, die bereit waren, Titus auf Kreta abzulösen, aber über einen haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen, und zwar an den der Brief gerichtet ist. Wir können davon ausgehen, dass der Brief, wie wir ihn hier lesen, laut und öffentlich in der Gemeinde vorgelesen wurde. Und am Anfang des Briefes haben wir festgestellt, dass Paulus Titus auf Kreta zurückgelassen hat, um eine schwierige Aufgabe zu tun. Er soll in Ordnung bringen, was noch nicht in Ordnung ist. Kreta ist eine große Insel, die im Mittelmeer, die vielen Einflüssen unterworfen ist, ausgesetzt ist durch ihre Lage. Afrika ist nicht weit weg, Asien ist nicht weit weg, Europa ist nicht weit weg, so mittendrin. Und Titus muss sich dort um die Gemeinden kümmern. Vorher war Titus bereits mit Paulus unterwegs. Titus war ja ein Kind des, im Glauben von Paulus und einer der fähigsten Mitarbeiter von Paulus. Er war ein Mitarbeiter, der es verstand, Gottes Auftrag auszuführen und der genau wusste, was es bedeutet, sich Gott ganz hinzugeben. Er war immer bereit, dahin zu gehen, wo Gott ihn haben wollte. Egal wie schwierig die Aufgabe ist, egal wie viel Gegenwind kam, Titus war bereit, den Dienst zu tun. Während der dritten Missionsreise diente Titus in der Gemeinde in Korinth. Er löste Paulus dort gewisserweise ab. Und deswegen wird er auch so oft im zweiten Brief erwähnt, den Paulus an die Korinther schreibt. Titus war auch dabei, als Paulus in Jerusalem war, um dort einer Irrlehre entgegenzutreten. Das lesen wir in Apostelgeschichte 15. Und jetzt, wo wir das Gefühl haben, Titus, er ist so richtig angekommen im Dienst. Er hat sein eigenes Projekt bekommen. Er wurde von Paulus ausgebildet. Er kann jetzt hier Verantwortung übernehmen. Er kann die Gemeinde richtig zum Wachsen bringen. Er kann ein Aufseher für die Gemeinden sein. Kommt hier am Ende die Nachricht von Paulus. Er soll wieder aufbrechen. Er soll nach Nikopolis kommen, aufbrechen, um zu Paulus zu kommen. Wie könnte Paulus sich gefühlt, wie könnte Titus sich gefühlt haben, habe ich mich gefragt. Ich soll hier weg? Wer ist denn dieser Paulus, dass er mir das schreibt? Ich bin hier noch lange nicht fertig, denn ich bin hier der Oberleiter. Ich habe doch hier das Sagen. Warum soll ich jetzt wieder in die Schule zu Paulus gehen? Ich kann doch schon alles. Ich habe mich doch jetzt auf diesen schwierigen Pflaster Kreta bewährt. Ich soll jetzt die schwere Arbeit machen und die anderen, ein Tychikus und ein Artemas, sollen sich dann ins gemachte Nest setzen, wenn Gemeindeleiter eingesetzt sind oder wie? Aber das zeigt keine Bereitschaft zum Dienst und das war auch nicht das Herz von Titus. Titus erkennt, er ist gegangen, Titus erkennt die wahre Austauschbarkeit an. Keiner von uns ist unersetzlich. Und Titus erkennt an, dass er noch nicht fertig ist und noch lange nicht fertig ist mit dem Lernen. Eine Sache verstand Titus sehr gut. Es geht nicht darum, dass wir im Reich Gottes einen großen Namen haben. Es geht nicht darum, das zu tun, was ich für richtig halte, sondern es geht darum, da zu sein, wo Gott mich haben möchte. Das zu tun, was Gott von mir möchte. Es geht in der Gemeinde nicht um Menschen. Es geht nicht darum, dass Menschen auf ewig in Erinnerung gehalten werden, sondern dass Gott Menschen gebrauchen möchte, um in diesen Menschen zu wirken als sein Werkzeug. Ein schönes Zitat, was ich dazu gefunden habe, ist, George Whitfield sagte einmal, mein Name soll vergessen werden und von allen Menschen niedergetreten werden, wenn Christus dadurch verherrlicht wird. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum Gott einen George Whitfield so gebrauchen konnte, warum er so ein großes Werkzeug sein konnte. Jüngerschaft und Beziehungen ist so wichtig, damit die Gemeinde wachsen kann, damit du wachsen kannst. Paulus, er hat gefördert, indem er investierte, indem er geprägt hat. Paulus setzte alles daran, das Werk Gottes voranzutreiben und nicht um Menschen groß zu machen. Doch wieso sollte Titus nochmal abgezogen werden? Paulus schreibt es ihm, und zwar, Paulus würde gerne den Winter mit ihm verbringen. Und die meisten von uns würden jetzt denken, wow, was für ein Jackpot, oder? Den ganzen Winter mit Paulus verbringen. Was für ein Segen, was man da alles lernen kann, was man da alles von Paulus sich abschauen kann. Aber wenn wir das mal umdrehen und besonders in unsere Zeit gehen, könnten wir uns die Frage stellen, wie schaut es in diesem Punkt mit unserem Herz aus? Wenn jemand zu dir sagt, du sollst mal für einige Zeit deine leitende Position abgehen, um ins zweite Glied zurückzurutschen, um noch mehr Zurüstung zu bekommen, was ist, wenn du die Anerkennung nicht mehr bekommst für deinen Dienst, die du meinst, verdienen zu müssen? Wie schaut es aus, wenn dir gesagt wird, du brauchst noch mehr Zurüstung? Titus, er hatte ein williges Herz, ein Herz der Bereitschaft. Er ging dorthin, wo er am meisten gebraucht wurde und wo er auch viel lernen konnte. Und die Frage ist, hast du ein solches Herz? Folgst du dem Herrn, damit es seinem Reich dient? Oder tust du alles nur, damit du gut dastehst? Zu deinem Ruhm? Wir wissen, dass am Ende vom Leben von Paulus, während er den zweiten Timotheusbrief schreibt, seinen letzten, erwähnt er ganz am Ende Titus, dass Titus nach Dalmatien aufgebrochen ist. Dalmatien, eine Gegend im heutigen Kroatien, eine Gegend, wo man sehr schön Urlaub machen kann. Aber Titus hatte dort sehr wahrscheinlich andere Ziele, denn er wollte dort wahrscheinlich das Reich Gottes vorantreiben. Wenn du gesund sein willst, dann brauchst du gute Beziehungen. Dann brauchst du gesunde Beziehungen. Du brauchst Menschen, durch die du wachsen kannst. Und Menschen, sie brauchen dich, damit sie durch dich wachsen können. Und das führt uns zu einem Ergebnis, und zwar Jüngerschaft. Sie fordert auch. Und dazu lest mit mir nochmal die Verse 13 und 14, wo wir lesen, Zenas, den Schriftgelehrten und Apollos, schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Die Unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Vermutlich kamen Apollos und Zenas mit dem Brief und haben ihn dann Titus gegeben, der dann laut in der Gemeinde oder den Gemeinden vorgelesen wurde. Wir wissen nicht genau, ob Zenas, der hier als erstes genannt wird, ob er ein jüdischer Gesetzlehrer war oder ein Richter, ein Anwalt war, der sich mit dem römischen Gesetz sehr gut auskannte. Interessant ist nur, dass vorher gerade es um das Gesetz geht, wo Streitigkeiten hervorgetreten sind oder wo davor gewarnt wird, dass Streitigkeiten auftreten können. Und Zenas, der sich mit dem Gesetz wahrscheinlich sehr gut auskennte, ist ein treuer Bruder von Paulus gewesen, der hier erwähnt wird. Wir kennen wieder hier nur einen, etwas besser, Apollos, der auch in den anderen Briefen erwähnt wird. Apollos, er wird uns als ein sehr redegewandter Mann dargestellt, der sehr vertraut war, auch mit dem Alten Testament. Und auch Apollos, er konnte ein Lied davon singen, im positiven Sinne, was gute Jüngerschaft bewirkt. Aquila und Priscilla nahmen ihn bei sich auf und halfen ihm, die Bibel noch besser zu verstehen. Und nachdem er Gemeinschaft mit ihnen hatte, nachdem er sich dann besser im Wort Gottes auskannte, konnte er noch besser der Gemeinde dienen. Apollos erwirkte auch in Korinth, was zu Spannung führte, denn in Korinth gab es plötzlich Parteiungen. Die einen haben Paulus hochgehalten, die anderen hörten lieber Apollos und die anderen hielten es eher mit Petrus und haben Petrus hochgehalten und andere haben gesagt, nee, wir sind des Christus. Aber das führte nicht zu Spannungen zwischen Apollos und Paulus und Petrus. Apollos ist weiterhin ein guter, ein wichtiger Bruder für Paulus gewesen, den er hier sendet und den er hier erwähnt. Und es wird von Titus verlangt, Sorge gut für die beiden. Und das ist das Ergebnis von Jüngerschaft. Es ist Frucht. Am Ende von Jüngerschaft, was am Ende von Jüngerschaft rauskommen soll, ist Frucht, weil Gott Menschen prägt. Und an dem Beispiel, wie Titus mit diesen beiden Brüdern umgeht, soll die ganze Gemeinde lernen, wie Jüngerschaft geht und wie man gute Werke tut, wie gute Werke entstehen. Worin wird in deinem Leben wahre Frucht sichtbar? Wahre Frucht wird nur sichtbar in den Beziehungen zu anderen Menschen. Du kannst noch so sehr davon reden, dass du den anderen liebst, aber es wird erst sichtbar in der Tat, wie du mit ihm umgehst, wie du mit ihm redest, wie du ihn behandelst. Du kannst noch so sehr davon reden, wie sehr du Gott liebst, wie sehr du sein Wort liebst, wie sehr du Gemeinschaft liebst, wie sehr du Gebet liebst. Es wird sichtbar, wenn du hier bist und mit dem Menschen lebst und das auslebst. Und Beziehungen und Jüngerschaft fordern dich dazu auf, gute Werke zu tun. Und da sind wir beim Thema, das vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Denn wir sagen ja immer, mit guten Werken kann man sich den Himmel nicht verdienen, oder? Und das ist auch absolut richtig. Aber gute Werke sind notwendig, denn sie zeigen Gottes Wirken in deinem Leben. Und das haben wir in Titus 2 sehr deutlich gesehen. Wenn wir an gute Werke denken, dass sie gepredigt werden, gelehrt werden, ist wahrscheinlich nicht der erste Name Paulus, der uns da einfällt. Uns würde da eher so ein Jakobus einfallen, der einen ganzen Brief davon geschrieben haben, dass wir gute Werke tun sollen, dass der Glaube ohne Werke, dass er tot ist. Aber gerade im Titusbrief werden wir sehr, sehr oft zu guten Werken aufgefordert. Aber allerdings immer in dem Blick, wie Michi in Titus 3, Vers 5 uns gesagt hat, dass wir nicht um unsere Werke gerechtfertigt sind, sondern allein durch die Gnade Gottes. Aber, und das ist mir ein wichtiger Punkt, wenn es um gute Werke geht, dann birgt das immer eine Gefahr, eine gewisse Gefahr. Inwiefern? Gute Werke sind gefährlich für den, der sie tut. Und diese Aussagen bitte im richtigen Kontext verstehen, denn gute Werke haben das Potenzial, dass sie dir etwas vormachen, dass du dir selber etwas vormachst. Sie können uns täuschen, und zwar über unser Verhältnis zu Gott. Und das macht sie so gefährlich. Ich habe ein paar Beispiele aus der Bibel rausgesucht, wo gute Werke als gefährlich dargestellt werden. Das erste Beispiel ist der reiche Jüngling in Markus 10. Auf die Frage, als der reiche Jüngling Jesus fragt, wie kommt man eigentlich ins das ewige Leben, wie hält man das? Sagt Jesus zu ihm, halte die 10 Gebote. Wie war die Reaktion? Die 10 Gebote, die habe ich alle gehalten, seit meiner Jugend an. Oh, was hatte er nicht alles für gute Werke vorzuweisen. Er hat immer Vater und Mutter geehrt. Er hat nie gelogen. Er hat nie gestohlen. Er hat nie begehrt, was des anderen gehört hat. Anscheinend, und das muss man festhalten, konnte dieser reiche Jüngling ein sehr vorbildliches Leben vorweisen. Er konnte auf ein sehr vorbildliches Leben blicken, auch wenn er sich damit absolut selbst überschätzte. In der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 2 warnt Jesus vor Heuchelei. Er warnt davor, vor einem guten Werk etwas zu geben, und zwar so zu geben, dass es alle sehen. Er schreibt dort, wenn du Almosen gibst, so sollst du es nicht vor dir her posaunen lassen, sondern wie sollst du die guten Werke tun? Versteckt, damit es niemand sieht. Und im gleichen Atemzug in Matthäus 6, Vers 16 geht es auch um das Fasten, was ja auch ein gutes Werk ist, was gut ist, wenn man es tut. Und Jesus sagt dort, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht so finster reinsehen wie die Heuchler. Ein besonderes dramatisches Beispiel sehen wir in Lukas 18. Eine Person, die wirklich wahrscheinlich sehr viele gute Werke vorzuweisen hatte, und das ist der betende Pharisäer und später dann der betende Zöllner. Wie hat nochmal der Pharisäer gebetet? Er sagte, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Und dann zählt er auf. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und wahrscheinlich hatte er noch mehr, was er auf diese Liste aufzählen hätte können. Und er ist in diesem Beispiel ein negatives Beispiel, denn der Zöllner, er betet einfach nur, oh Gott, sei mir armer Sünder gnädig. Und Jesus fragt, wer ging gerecht nach Hause? Der Zöllner. Und wahrscheinlich das größte Beispiel, dass gute Werke gefährlich sind, ist doch eigentlich Paulus selbst. Denn er beschreibt es in Philipper 3, wenn er beschreibt, dass er all sein Vertrauen auf sein Fleisch hätte setzen können und es auch früher getan hat. Auf all die Werke, die er in seinem Leben getan hat. Wenn also jemand anders meint, gute Werke zu tun, Paulus, er hat alle getan, er hat viele getan. Er erst recht. Und dann zählt er auf, er ist am 8. Tag beschnitten worden. Er ist ein Israelit gewesen, aus dem Stamm Benjamin sogar. Und das sind Dinge, für die er konnte er vielleicht nichts. Mit 8 Tagen kannst du nicht deine Eltern auffordern, dass du beschnitten wirst. Und dass er ein Israelit ist, konnte er auch nicht auffordern. Und aus dem Stamm Benjamin erst recht nicht. Da ist er in einer gewissen Art und Weise hineingeboren worden. Aber dann zählt er auf, was er sich alles erarbeitet hat. Nach dem Gesetz ein Pharisäer. Er hat das Gesetz gehalten. Und zwar sehr gründlich gehalten. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz ist er untadelig gewesen, schreibt er. Das hat er sich erarbeitet. Paulus, er hat viele gute Werke getan. Er hat sogar die Gemeinde Gottes verfolgt und dachte, es ist ein gutes Werk. Doch Paulus, er hat gesehen, wohin er das gebracht hat. Das Problem ist, gute Werke können ein Treibstoff sein für den Motor unserer Selbstgerechtigkeit. Dass wir denken, hey, so schlecht bin ich doch gar nicht. Ich bin doch gut. Und dann schaust du vielleicht deinen Nachbarn, der schon mal gestohlen hat, der irgendwas getan hat, wo du sagst, das ist sowas würde ich nie tun, und du stehst besser da wie der. Darum sind gute Werke so gefährlich. Man kann sich dadurch Gott näher fühlen, obwohl man ihn eigentlich gar nicht kennt, obwohl man überhaupt nicht sein Kind ist. Oder gute Werke können zur Selbstverherrlichung führen, dass man auf sein Leben schaut und schaut, wie toll bin ich doch eigentlich? Und wir fühlen uns besser vor Gott. Wir fühlen uns, als wenn uns Gott annehmen müsste, weil wir ja so gut sind. Sie können unsere Situation verharmlosen. Sie können uns den Blick verschleiern, wer wir wirklich sind vor Gott, dass wir Jesus wirklich brauchen. Und was sagt Paulus dann in Philipper 3? Ich achte das alles für Dreck, weil es ihn davon abgehalten hat, die Rettung in Jesus zu ergreifen. Und das ist das Gefährliche. Es stellt für den religiösen Menschen eine Gefahr dar, weil es ihn abhält, sich ganz auf Jesus und auf sein Werk zu verlassen. Und doch schreibt Paulus gerade hier so viel davon. Warum? Warum schreibt Paulus Titus ständig, erinnert die Gemeinde ständig daran, gute Werke zu tun? Weil die guten Werke für einen Christen eine Selbstverständlichkeit sein sollen. Gute Werke sollen für Christen eine Selbstverständlichkeit sein. Erinnert dich an den Satz, den wir in Titus 2 gesagt haben, der sehr wichtig ist und was auch nicht meine Erfindung ist, wo ich gesagt habe, wir sind nicht errettet durch gute Werke, sondern zu guten Werken. Und das ist genau das, was in Epheser 2 steht. Epheser 2, die Verse 8 bis 9, wenn Paulus an den Epheser schreibt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind nicht errettet durch gute Werke, schreibt Paulus hier, aber wir sind gerettet zu guten Werken. Aber dann haben wir ein Problem, oder? Wenn gute Werke wirklich für Christen selbstverständlich sind, dann müsste doch zumindest die Gemeinde sowas wie der Himmel auf Erden sein, oder? Da müssten wir doch hier alle nur noch so vor guten Werken strotzen. Es gibt kein Leid, es gibt kein Gestreite, es gibt kein Zank. Und einige lachen von euch und es zeigt mir, es ist nicht so. Denn, und das ist die Wahrheit, gute Werke sind schwer. Sonst müsste ja Paulus nicht so oft darauf hinweisen. Dann hätte es gereicht, wenn Paulus es einmal sagt und fertig, weil sie ja eh da sind. Sonst müsste Paulus nicht so oft das den Titus schreiben. Was eigentlich traurig ist, dass die Bibel uns so oft zu guten Werken aufrufen muss, weil wir blind und träge für diese guten Werke sind. Und das sollte uns ins Gebet treiben, dass wir die guten Werke erkennen, die Gott uns anbietet zu tun. Bete um Kraft, sie zu tun. Und wenn du am Morgen gescheitert bist, dann gib nicht auf und sag, ah, der Tag ist jetzt vorbei, die guten Werke sind doch jetzt egal. Strecke dich aus nach dem nächsten guten Werk.